Wenn ich heute im Podcast das Thema Friedensmediation aufgreife und mit Dr. Carla Schrammel und Lakshmi Vimalaraja, zwei Expertinnen und aktuell involvierte Friedensmediatorinnen, als Gästinnen hier im Studio habe, dann sind die Gespräche hier im Podcast angesichts der Öffentlichkeit mit Blick auf Mediationsprozesse, die vertraulich sind, nicht ganz unheikel. Und aus diesem Grunde bat mich die Berghoff-Stiftung und die beiden Gästinnen nochmal zu betonen, zu Beginn, dass der transformative Mediationsansatz die Grundlage und gelebte Praxis der Berghoff-Stiftung sind. Und was das heißt im Einzelnen, hört ihr jetzt im Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fehmer. Ich bin Sascha Waage und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und heute geht es um Mediation, und zwar um eine besondere Mediation, um Friedensmediation. Und ich möchte mit meinen heutigen Studiogästinnen zur Friedensmediation sprechen und wie dort die Entwicklungen, man muss ja fast schon metaphorisch sagen, einschlagen und was daraus wird. Was ist aus der normenbasierten Friedensmediation geworden? Und ich habe mir zwei Studiogästinnen eingeladen, die da Expertinnen drin sind. Dr. Carla Schrammel und Lakshmi Vimalaraja. Und begrüße euch beide erstmal hier im Podcaststudio. Hallo.
Hallo. Hallo, Sascha.
Bevor wir, wie immer hier, dann inhaltlich werden, bin ich zunächst mal an euch beiden interessiert als Mediatorinnen und wie ihr dazu gekommen seid. Ihr arbeitet bei der Berghoff-Stiftung, eine Stiftung, die sich vor allem auch der Friedensmediation verschrieben hat, könnt ihr aber gerne nochmal korrigieren, und seid dort als Friedensmediatorin tätig. Carla, Lakshmi, wie kommt das? Ihr arbeitet zusammen in einem Team. Vielleicht Carla, du als erstes.
Ja, Lakshmi und ich arbeiten manchmal zusammen, nicht immer. Und du hast ja so ein bisschen gefragt, wie kommen wir dazu oder was macht uns aus? Mhm. Ich habe zu Beginn meines Berufslebens in verschiedenen konfliktbetroffenen Kontexten gearbeitet, auch dort gelebt, in der Elfenbeinküste, in Ruanda, Burundi, Bosnien-Herzegowina. Und das hat dann stark meine Motivation beeinflusst, meinen Wunsch zu der Beilegung von Konflikten beizutragen. Und Friedensmediation und auch Verhandlungen sind natürlich ein ganz konkreter und unmittelbarer Weg, Konflikte einzudämmen.
Das heißt, du hast in den Gegenden gelebt, noch gar nicht, weil du als Mediatorin tätig warst, sondern aufgrund privater oder auch aufgrund deiner Studien.
Genau, es waren teilweise lange Forschungsaufenthalte, teilweise waren es Aufenthalte mit Entwicklungsorganisationen und dann auch später stärker spezifiziert auf so Dialoginitiativen und teilweise auch schon Mediationsansätze, würde ich sagen.
Mhm. Lakshmi, wie war das bei dir?
In die Friedensmediation bin ich nicht auf geradem Weg gekommen, eher über Umwege, die stark von meiner eigenen Geschichte geprägt sind. Ich wurde in Sri Lanka geboren und bin dort bis zu meinem 13. Lebensjahr unter den Bedingungen eines Bürgerkriegs aufgewachsen. Und als ich später als Flüchtlingskind nach Deutschland kam, ließ mich eine Frage nicht mehr los. Also wie kann unter solchen Bedingungen überhaupt nachhaltige Frieden entstehen, besonders in asymmetrischen Konstellationen, dort, wo eine Mehrheit über Ressourcen, internationale Anerkennung sowie politische und wirtschaftliche Macht verfügt, während Minderheiten marginalisiert sind. Und gleichzeitig begann ich aber, mich auch für eine zweite, ebenso komplexe Dimension zu interessieren. Wie lässt sich Frieden zwischen unterschiedlichen ethnischen Gruppen herstellen, die sich sprachlich und kulturell fremd sind und deren Beziehungen von tief verwurzelten, entgegengesetzten Narrativen geprägt werden. Also auf der einen Seite stehen Vorstellungen von Überlegenheit und auf der anderen Erfahrungen von Opfersein. Und diese Gegensätze werden oft noch verstärkt durch historische Traumata, kollektive Verletzungen und Erfahrungen, extreme Gewalt bis hin zu genozidalen Verbrechen. Und diese Fragen haben mich schließlich auch in meinem Studium der Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin begleitet. Und nach dem Studium gab sich dann eher zufällig eine Möglichkeit, die für mich alles veränderte. Ich erfuhr, dass die Berghof-Stiftung den von Norwegen begleiteten Friedensprozess in Berlin unterstützte. Und die Berghof-Stiftung war damals insbesondere für zwei prägende Ansätze bekannt. Zum einen hatte sie eine ausgewiesene Spezialisierung auf ethnopolitische, also innerstaatliche Konflikte, also Konflikte, die durch ethnische Zugehörigkeiten und Identitätsfragen geprägt sind. Und zum anderen verfolgte sie auch konsequent den Ansatz der Konflikttransformation. Ich glaube, Günter Bächler hat es auch kurz skizziert, was es bedeutet. Es geht dabei nicht um die Beendigung von Gewalt im Sinne eines negativen Friedens, sondern um einen umfassenderen Prozess, also die Auseinandersetzung mit den zugrunde liegenden Ursachen von Konflikten. Genau, und so bin ich in diesem Feld gelandet und 7 Jahre lang war ich vor Ort tätig und unterstütze das Mediationsvorhaben auch mit unterschiedlichen flankierenden Maßnahmen, also von Dialogformaten bis hin zu vertrauensbildenden Initiativen. Und diese Zeit war prägend, nicht nur fachlich, sondern auch persönlich für mich. Und nach dem Scheitern des Friedensprozesses habe ich meine Arbeit in anderen Konfliktkontexten fortgesetzt.
Du sagst nicht direkt, nicht linear zur Friedensmediation, aber mir scheint ja doch recht konsequent, wenn du so die Station beschreibst. Für dich, aber Carla, wahrscheinlich auch für dich, ist die Idee, dass es einen solchen Klärungsprozess zum Frieden überhaupt geben kann, immer eine starke Überlegung. Also, ne, Lakshi, du hast so gefragt, die Frage, die dich nicht loslässt, wie kann das gelingen? Davor ist ja die Frage, ob das überhaupt geht. Und das scheint ja da zu sein. Wie kommt das auch angesichts der Erfahrung, die du so angedeutet hast, dass du glaubst, annimmst, das geht überhaupt? Man kann auch solche Konflikte klären, als Grundlage auch der Arbeit von euch als Friedensmediatorinnen.
Ich denke, es gibt einfach viele Beispiele auch, wo durch Mediation vielleicht auch flankiert durch andere Maßnahmen, ne? Also kann auch militärischer Natur sein oder auch irgendwie über politische Sanktionen, aber wo eben Verhandlungen zur Beendigung von Gewalt geführt hat und wo Verhandlungen und Friedensprozesse teilweise natürlich nicht so häufig, aber teilweise auch tatsächlich zur Transformation von Beziehungen geführt hat. Und unser Feld liebt es, auf den Havanna-Prozess zwischen 2012 und 2015 zwischen der FARC und der kolumbianischen Regierung zu rekurrieren, wo dieser Prozess bekanntermaßen die Beziehung zwischen den beiden Parteien verändert hat, obwohl die Ausgangsbedingungen auch nicht ideal waren, ne? Es gab sehr starke Asymmetrie, Machtasymmetrie zwischen den Parteien. Es gab eine sehr starke Fragmentierung der Akteure selbst. Es gab keinen Willen, die Gewalt direkt einzustellen.
War das, wo die auch dann die Waffen abgegeben haben als Vereinbarung?
Ja, das kam dann im Prozess. Man sagt, was sozusagen sehr, sehr hilfreich war im Rahmen des Prozesses, war, dass die authentischen Opferstimmen und Erzählungen von beiden Seiten zum Tragen gekommen sind und angehört wurden und sich dadurch die Beziehung auch zwischen den Parteien verändert hat. Und das hat ja dazu geführt, dass beispielsweise die FARC auch als politischer Akteur in das System reintegriert wurde und mit anderen Mitteln ihre Ziele verfolgt. Es gibt auch viele, die es kritisch sehen oder die auch jetzt irgendwie die Situation in Kolumbien natürlich kritisch sehen. Aber es ist trotzdem, weil du ja gefragt hast, sozusagen, glauben wir daran, dass Verhandlungen da auch irgendwie und Friedensprozesse überhaupt irgendwie die Klärung, die man annimmt, zu bekommen, auch das wirklich auch realisieren kann? Ich glaube, es gibt sehr viele und gute Beispiele und der Havanna-Prozess ist ein besonders guter und bekannter.
Ja, also ergänzend dazu, ich denke auch, sogar in sehr hochkomplexe Konflikten Räume für Verständigung entstehen können. Ein Großteil meiner Arbeit besteht darin, die Parteien vorzubereiten, sie in Verhandlungsfähigkeiten zu schulen und ihnen auch zu helfen, ihre Maximalforderungen und roten Linien zu reflektieren. Vertrauen aufbauen ist absolut zentral. Und wie verhandelt man aber mit dem Gegner, dem man misstraut, der Abmachung nicht einhält? Das ist eine ständige Fragestellung, die ich immer wieder auch zu hören bekomme. Und gerade in der Vorverhandlungsphase, so diese sogenannte Sondierungsphase, ne, wo es Talks About Talks geht, was auch Jahre dauern kann. In dieser Phase, in dieser Zeit, erkunden wir die Konfliktgeschichte, Ängste, Interessen und Befürchtungen der Parteien, um gemeinsame Interessen zu identifizieren und eine Grundlage für spätere Verhandlungen auch zu schaffen. Und diese Phase ist absolut entscheidend, um Vertrauen in den Prozess und auch in uns als Vermittler, Vermittlerin aufzubauen. Ja, besonders schwierig ist es natürlich, wenn Parteien, die sich jahrelang bekämpft haben, verständlich zu machen, dass ihr bisheriger Weg in eine Sackgasse führt. Und wenn wir schaffen, dass sie nach strategischer Abwägung auch andere friedliche Optionen prüfen, ist schon viel gewonnen. Besonders, würde ich sagen, erfolgreich sind oft präventive Mediationsprozesse, also lange bevor Konflikte in Gewalt umschlagen. Diese bleiben meist unsichtbar, sind aber weitaus wirksamer als das spätere Aufsammeln, Scherbenhaufen.
Es gibt ja das Vorurteil oder die Vorstellung dieses Entweder-Oder. Also entweder wird es mit Gewalt und militärisch gelöst oder angegangen, oder es wird jetzt verhandelt und Friedensgespräche stattfinden. Mich würde interessieren, wie ihr das als Insider, als jemand, der diese Prozesse mitbearbeitet, wohl wissend, dass da noch ganz andere Stakeholder auch dabei sind, ganz andere Einflussfaktoren, Bereiche, ne, auch also Diplomatie, Militär, all das ist ja immer mit präsent, wie ihr das erlebt. Also trägt diese Idee irgendwas Praktisches bei, entweder zu sagen, wir sind jetzt entweder dabei, dann ist halt Militär und Gewalt und Krieg, Miliz und dergleichen, oder wir reden jetzt.
Ich würde sagen, dass es meistens, das ist zumindest meine Erfahrung, meistens beides gleichzeitig stattfindet. Man bekriegt sich und währenddessen redet man auch. Alles natürlich vertraulich und versucht irgendwie auch so Optionen auszuloten und zu schauen, können wir überhaupt verhandeln? Gibt es überhaupt eine Grundlage dafür? Das ist diese Sondierungsphase, über die ich gesprochen habe. Daher die Vorstellung, dass es dann immer nachhaltig kommt, dass man erstmal Krieg führt und dann so eine Friedensverhandlung kommt oder ein Friedensprozess oder ein Verhandlungsprozess kommt, die ist so nicht richtig.
Vielleicht nur ergänzend dazu, also ich denke, es ist weder richtig in Bezug auf die Vorbedingungen von Verhandlungen, also sozusagen oft sind, wie ich gerade auch schon gesagt habe, militärische Interventionen oder auch politische Sanktionen, sozusagen politische, militärische Begleitmaßnahmen Ausgangspunkt für Verhandlungen oder tragen dazu bei, dass auch die asymmetrischen Machtbedingungen ein bisschen angeglichen werden und beispielsweise stärkere Akteure an den Verhandlungstisch gezwungen werden. Das würde ich sagen, als Voraussetzung ist das manchmal relevant. Aber auch dann während, so wie Lakshmi schon gesagt hat, während den Verhandlungen oder sozusagen während des Friedensprozesses, man sieht eigentlich fast gar keine linearen Prozesse mehr, wo es erst einen Waffenstillstand gibt und dann Verhandlungen, ne? Sondern man sieht ja, wie jetzt beispielsweise im Sudan oder in der Demokratischen Republik Kongo, aber man auch in Syrien, was ja so lange Zeit ein sehr prominenter Prozess war und auch Konflikt, dass die Verhandlungen immer begleitet waren von Auseinandersetzungen militärischer Natur, was natürlich auch damit zu tun hat, dass schwächere Parteien, und so war das auch bei der FARC, was wir vorhin gesagt haben, dass schwächere Parteien sehr viele Vorbehalte haben, ihre Waffen abzugeben, weil das ja sozusagen oft auch das Druckmittel ist, das sie überhaupt haben. Und man sieht auch, also das nur vielleicht noch diese eine kleine Anmerkung, ich finde, man sieht auch immer mehr, dass es dann Abkommen gibt und trotzdem geht die Gewalt weiter. Und beispielsweise jetzt auch in der Demokratischen Republik Kongo, ne? Wir haben jetzt schon seit irgendwie mehreren Monaten ein Friedensabkommen, aber man sieht sehr wenig davon im Nord- und im Süd-Kivu, wo die Gewalt weiter anhält.
Vielleicht eine kurze Ergänzung auch dazu, weil ich immer wieder auch zu hören bekomme, naja, warum sind diese Prozesse nicht transparent? Warum wissen wir nicht, dass da Verhandlungen auch gleichzeitig eventuell auch stattfinden?
Auf die Tatsache, es findet permanent Verhandlung statt, auch wenn es nicht in der Tagesschau benannt wird. Das ist die Basis.
Genau, richtig. Es ist so wichtig, dass diese Verhandlung auch hinter verschlossenen Türen passiert. Parteien müssen Optionen durchspielen können, ohne Gesichtsverlust zu erleiden und ihre Glaubwürdigkeit auch zu bewahren. Der geschützte Raum erlaubt es, von Maximalforderungen abzuweichen, Argumente zu entwickeln und die Öffentlichkeit später auch überzeugend zu adressieren. Und außerdem können auch sich die Parteien jederzeit zurückziehen, ohne öffentlich als gescheitert darzustellen. Und daher für mich als Mediatorin ist es absolut wichtig, dass diese Prozesse erstmal sehr vertraulich stattfinden. Dieser Raum ist absolut hochsensibel und jederzeit kann alles zusammenbrechen.
Das ist ein guter Hinweis, dass diese Verhandlungen, die häufig in der politischen Diskussion gefordert werden oder behauptet werden, dass sie gefordert werden müssten, weil sie nicht stattfinden, dass das häufig nicht der Realität entspricht und dass das auch völlig in Ordnung ist. Wie geht ihr konzeptionell als Mediatoren damit um, dass eben parallel auch Gewalt stattfindet, dass auch mit militärischen Mitteln dieser Konflikt, auch der Konflikt am Verhandlungstisch beeinflusst wird und werden soll? Ist das für euch unschön und also was eure Mediationen stört? Oder ist das etwas, was ihr konzeptionell ins Instrumentarium mit hineindenkt? Dass ihr sagt, ja, wir sind hier Mediatorinnen, wir sind Unterstützer in den Verhandlungen, wohl wissend, dass diese Konfliktparteien auch Krieg führen gerade und wir können damit arbeiten. Ich hatte das so als Hintergrund der Frage so ein bisschen wahrscheinlich rausgelesen oder vielleicht zu weit interpretiert, euren Aufsatz, den ihr ja mit das Ende der Geschichte, die Zukunft der normenbasierten Friedensmediation betitelt hattet, wo ich so annahm, okay, das gibt auch ein anderes Verhältnis von Friedensmediation zu militärischen Aktionen.
Ja, also natürlich ist es immer die Kernfragestellung, wo sind auch für uns die Grenzen, was sind so die ethischen Grundsätze auch für uns in der Arbeit. Und natürlich haben wir mit Akteuren zu tun, die massive Kriegsverbrechen begangen haben. Und insofern muss das alles mit bedacht werden. Das sind die Akteure, mit denen wir auch reden müssen und die an einem Tisch kommen müssen, weil ohne sie können wir keine nachhaltige Lösung auch ausarbeiten. Insofern sind es auch wichtige Akteure für uns. Und natürlich für mich würde ich sagen, kann natürlich Friedensmediation ausgenutzt werden. Entscheidend ist es, dass Friedensmediatoren sich ihre Ziele und Grenzen bewusst sind. Also was möchte ich in der Mediation erreichen? Was liegt außerhalb meines Einflusses, welche ethischen Grundsätze gelten, aber auch welche Exit-Strategien stehen zur Verfügung, falls das Ziel nicht erreicht wird oder eine Instrumentalisierung droht. Und natürlich ist mir das auch bewusst, dass Verhandlungen manchmal als Atempause zwischen zwei Kriegen genutzt werden und die Zeit für Aufrüstung und auch als Zeit für Aufrüstung dient. Aber gleichzeitig besteht aber immer die realistische Chance, dass die Parteien eine schlechtere Partner, also the best alternative to a negotiated agreement haben und daher eine verhandelte Lösung bevorzugen. Und jede Verhandlung beginnt immer damit, dass die Parteien versuchen, das Maximum für sich herauszuholen, den Gegner am Tisch zu besiegen, oft ohne Vertrauen und ohne klare Vorstellungen darüber, was sie erwarten können oder wie der Mediator für eigene Zwecke genutzt werden könnte. Das ist normal und ein erfahrener Mediator ist darauf vorbereitet. Aber schwieriger wird es, würde ich sagen, wenn die Mediation unter politischem Druck oder an Konditionalitäten wie Kredite, Zölle, Entwicklungs- oder Wiederaufbauhilfe sowie Sanktionen gebunden ist. Dann kann der Mediator nicht frei agieren und gerät zusätzlich, würde ich sagen, unter Erfolgs- und Erwartungsdruck.
Ich glaube, es könnte sein, dass es ein kleines Missverständnis war, aber die ist mir auch erst jetzt deutlich geworden in der Antwort. Mir ging es gar nicht in die Richtung, die ich auch aus anderen Mediationskontexten her auch kenne, sozusagen, dass wir es mit Parteien zu tun haben, die gelinde gesagt doppelbötig spielen oder die, sagen wir mal, nicht so die Lehrbuchmedianten sind, sondern dass wir da auch in der Gefahr sind, ausgenutzt zu werden und dass die lügen können, dass die betrügen können, dass die das ganze Verfahren für unlautere Mittel, nämlich für ihre eigenen Interessen dann einsetzen, ohne dass das abgestimmt ist. Das ist, finde ich, klar auch ganz bedenkenswertes Thema, aber mir ging es eher um die Sache, und so hatte ich das ein bisschen aus dem Aufsatz herausgelesen, dass Friedensmediation selbst nicht mehr so weit gedacht werden kann, da ist eine neutrale Instanz, die haben mit den Kriegsparteien nichts zu tun und machen da jetzt Mediation und gucken mal, wie weit das trägt, sondern dass diese Friedensmediatoren ja auch irgendwo herkommen, ne, in dem Fall ne, aus Deutschland oder Schweiz oder sonst woher, dass dieses Land auch Interesse hat, auch Interessen mit der Mediation verfolgt und sich auch diese Interesseneinflüsse ändern. Ne, nämlich jetzt mit dem, was ihr anreißt, dass sich die großpolitische Wetterlage grundlegend ändert und dass das Auswirkungen hat für die Friedensmediation.
Ja, das würde ich sagen, war ein zentrales Argument des Artikels und ist auch ein Argument oder sozusagen eine Tatsache, die uns sehr stark umtreibt im Friedensmediationsfeld, weil mit der Erodierung von Normen oder der Veränderung von Normen, mit der sehr starken Schwächung des multilateralen Systems, mit den allgemeinen geopolitischen Veränderungen und einer starken geopolitischen Polarisierung verändert sich eben auch das Mediationsfeld. Und so wie du sagst oder so wie du das auch in dem Artikel gelesen hast, beobachten wir eine sehr starke Politisierung von Mediation und eben auch sozusagen eine stärkere Auflösung von Normen oder eine Veränderung von Normen. Während beispielsweise wir lange Zeit unter dem mehr oder weniger dem Imperativ operiert haben, dass es auch wichtig ist, beispielsweise ganze Gesellschaften zu inkludieren, vor allem wenn es darum geht, irgendwie Gesellschaften auf eine Art zu transformieren, dass sie auch gewaltlos oder gewaltfrei mit gesellschaftlichen Konflikten umgehen können. Dieser Imperativ, der ist eben nicht mehr wirklich gültig und wir sprechen ja auch, ich weiß gar nicht, ob es im Artikel vorkommt, aber es wird sehr viel gesprochen von Transactional Deals im Gegensatz zu transformativen Praktiken. Es meint, dass man sich so stark auf die Hauptmachthaber und Hauptkonfliktparteien und diejenigen konzentriert, die Waffen zur Verfügung haben und versucht, mit denen irgendwelche Deals auszuhandeln, die natürlich nicht unbedingt immer sozusagen im Sinne von der größeren Gesellschaft sein müssten. Insofern verändert sich da die Mediationslandschaft stark.
Für mich klang das ein Stück irgendwie realitätsangemessener. Sozusagen die kleinen Deals, das, was möglich ist, was vertraglich vereinbart ist, das wird angegangen und es ist schwer genug, als jetzt den großen transformativen Gesellschaftsprozess mithilfe der Mediation anzustoßen. Das kam bei mir so an, dass es ein Stück realitätsangemessener ist und der ursprüngliche Anspruch vielleicht gestutzt werden muss. Habe ich euch da richtig verstanden? Hey du, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dein Smartphone zu nehmen und eine Sternebewertung zu hinterlassen. Vielleicht sogar auch einen kleinen Kommentar zu dieser Episode und wie es dir hier bei dem Podcast gefällt. Und mit dem Podcast geht's jetzt weiter.
Wenn ich darf, würde ich irgendwie gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Also wenn wir heute von Friedensmediation reden, dann würde ich sagen, sind da irgendwie viele Sachen kommen irgendwie mit und es gibt irgendwie viele unterschiedliche Deutungen darüber. Aber Friedensmediation ist kein Etikett für Machtpolitik und deswegen lohnt sich das nochmal auch genauer hinzusehen, wenn heute von Mediation die Rede ist. Ich würde sagen, in der öffentlichen, in der politischen Debatte, sogar unter Mediationskollegen, war gestern in einer Veranstaltung und da war ich auch sehr verblüfft darüber, wird der Begriff zunehmend unscharf verwendet, wenn sogar irgendwie führende politische Akteure, also etwa der Präsident der Vereinigten Staaten, heute schnell als Friedensstifter oder Mediator bezeichnet wird, ist es schon auch problematisch. Solche Zuschreibungen, würde ich sagen, greifen eigentlich zu kurz. Sie verdecken eigentlich, dass Mediation oft als strategisches Framing auch dient, also ein Mittel, um legitim auf Konflikte einzuwirken und dabei eigene Interessen zu verfolgen, sei es zur Sicherung von Ressourcen, zur Erschließung von Märkten oder zur Ausweitung geopolitischen Einflusses. Und nachhaltige Frieden ist, würde ich sagen, dabei nicht zwingend das primäre Ziel. Aber dem steht ein anderes, ein engeres Verständnis von Friedensmediation gegenüber. Und hier geht es nicht um Einflussnahme, sondern um Konfliktbearbeitung, nicht um Durchsetzung, sondern um Verständigung. Und Friedensmediation ist würde ich auch sagen, mehr als ein Instrument. Sie ist eine Haltung, ist geprägt von Dialog, Kooperation und auch Allparteilichkeit. Und die dritte Partei unterstützt die Konfliktparteien dabei, miteinander ins Gespräch zu kommen und aber eigenständig Lösungen zu entwickeln, die für alle tragfähig sind. Und der Schlüssel eigentlich liegt im Prozess. Also Friedensmediation ist freiwillig. Sie wird von den Konfliktparteien selbst getragen. Sie behalten die Kontrolle über Inhalte und Ergebnisse. Wir als Drittpartei gestalten nur den Rahmen, strukturieren die Kommunikation, machen auch manchmal Optionen sichtbar, ohne selbst Lösungen vorzugeben. Und genau hier beginnt das Problem. Vieles von dem, was heute auf internationale Ebene als Mediation bezeichnet wird, erfüllt diese Kriterien nicht. Die beteiligten Akteure sind selten altparteilich, die Teilnahme der Konfliktparteien ist nicht durchgängig freiwillig und auch die Drittparteien sind häufig nicht einmal von den Parteien mandatiert. An diese Stelle eines, würde ich sagen, strukturierten Prozesses treten eher punktuelle, informelle Verhandlungen statt dialogische Verständigung, dominiert durch Druck, Anreize und strategische Interessen. Klar, natürlich ist der Einsatz von Machtmitteln in internationalen Verhandlungen historisch keineswegs neu, aber es bestand immer in der klassischen Konfliktforschung ein stärkeres Bewusstsein für die begriffliche Trennung zwischen Mediation und machtbasierte Einflussnahme. Und sobald politische, wirtschaftliche oder militärische Macht eingesetzt wird, um Konfliktparteien zu bestimmten Ergebnissen zu drängen, also insbesondere zu solchen, die den Interessen Dritter entsprechen, verlassen wir eigentlich den Raum der Mediation. Dann sprechen wir eigentlich von Machtpolitik oder Machtdiplomatie oder präziser Power Diplomacy. Und wenn wir beides begrifflich gleichsetzen, entsteht meistens ein doppeltes Problem. Ne? Wir verwässern zum einen zentralen Begriff der Friedens- und Konfliktforschung, aber wir auch erzeugen falsche Erwartungen daran, was Mediation leisten kann.
Ich wollte vielleicht noch eine kleine, du wolltest zu der nächsten Frage, Sascha, ne? Aber ich wollte noch.
Nee, gar nicht. Ich finde das Thema wichtig. Also ich habe da eigene Gedanken, aber die haben Platz später.
Ja, vielleicht so ein bisschen in Ergänzung, was Lakshi gesagt hat und zurückkommt auch zu der Frage, die du hattest, ist das jetzt realistischer, ne? So kleinere Deals irgendwie so auch verbunden mit irgendwie anderen Anreizen. Also ich finde, man kann gegenwärtig sehen, dass es schon funktioniert, dass Abkommen geschlossen werden. Aber die Frage ist, finde ich auch, wie nachhaltig sind diese Abkommen? Und das hat uns eigentlich auch schon beschäftigt, bevor Trump die Verhandlungsbühne betreten hat, dass sehr, sehr viel, oder lass mal sagen, der Großteil der Verhandlungen und Abkommen, die geschlossen werden, halten nicht länger als 10 Jahre. Und insofern, glaube ich, muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Also zum Beispiel in Bezug auf die Demokratische Republik Kongo, um da nochmal drauf zurückzukommen, auch weil Trump da ja auch ein Friedensabkommen geschlossen hat. In der jüngeren Geschichte, in den letzten 30 Jahren, wurden 30 Abkommen geschlossen in Bezug auf die Demokratische Republik Kongo. Und trotzdem haben wir kriegerische, gewaltsame Auseinandersetzungen, die das Leben der Leute im Kivu sehr, sehr stark beeinträchtigen. Und ich finde, dann muss man sich schon fragen, okay, wie viel Relevanz haben dann diese Deals? Also ich glaube schon auch, dass jetzt nochmal auf die Perspektive von vor Ort zu kommen, dass es für viele Leute im Kivu und auch im Kongo Hoffnung schafft und dass sie auch irgendwie auf Trump gucken, aber sie sehen auch irgendwie, dass es nicht so viel unmittelbar verändert. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Referenzrahmen. Also es fangen jetzt an, andere Akteure die Dialoge weiterzuspinnen oder sind damit beauftragt, das Friedensabkommen oder es ist ja mehr ein Waffenstillstandsabkommen umzusetzen. Und also es ist auch eine wichtige Referenz, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, auch darüber nachzudenken, wie erreicht man eigentlich nachhaltigen Frieden. Und da finde ich auch, haben Akteure wie Berghoff eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil so wie Lakshi das am Anfang auch eingeführt hat, sind das zentrale Ansätze und auch Zielsetzungen von Berghoff mit der Transformation und für die Transformation von Konflikten zu arbeiten. Und ich glaube, wenn es darum geht, dass sich auch die Normen in Bezug auf Mediation oder vielleicht auch das Mediationsverständnis stärker auflöst oder stärker irgendwie umstritten ist. Auf welcher Normenbasis agieren wir? Wohin wollen wir Gesellschaften transformiert sehen? Ist es zwangsweise irgendwie eine Demokratie? Solche Fragen werden momentan auch in der Mediationslandschaft diskutiert. Auch das Mediationsverständnis löst sich, so wie die Lakshmi das ja beschrieben hat, auf. Für mich, ich denke, es ist wichtig, dass Berghoff sozusagen klar ist in Bezug darauf, auf welcher Basis operieren wir? Welche Normen sind wichtig für uns? Mit welchem Ziel arbeiten wir eigentlich?
Was ich nachvollziehen kann, ist, dass natürlich unlautere eigene Interessen unter dem Deckmantel eines neutralen Mediators auch in der Friedensmediation einfach unschön sind und ein Problem mit sich bringen. Nur was ich dachte, was gut wäre zu überlegen, auch in dem Bereich wird es wahrscheinlich überlegt oder ist das eine Diskussion. Diese Idee der Mediation von nachhaltigen Konfliktlösungen, dass diese Idee mehr geschützt wird, indem man Abkommen, Deals, Vereinbarungen, die nicht lange gehalten haben, dann irgendwie eher darum bemüht ist, dass das dann keine Mediation waren und dass das dann so eine Diskussion um die Reinheit der Mediationsidee ist, statt eine gewisse Bereitschaft mitzubringen, das ist in der Praxis so. Auch Mediationen schaffen nur halbgare Lösungen und es ist okay, es ist immerhin etwas und ein Schritt weiter. Aber das scheint mir, dass das ein Thema ist, also dass das problematisch erscheint.
Also problematisch ist es nur, weil wir jahrzehntelang damit beschäftigt waren, zu erklären, was eigentlich Friedensmediation ist. Wir bilden ja auch Menschen aus. Wir müssen ja auch eine gewisse Klarheit auch ja nach außen auch präsentieren. Was ist Friedensmediation? Was ist nicht Friedensmediation? Es gibt ja unterschiedliche Instrumente der Konfliktbearbeitung. Friedensmediation ist nur ein Instrument unter vielen. Ob das nun Diplomatie ist oder andere instrumentäre Interventionen und so weiter und so fort. Es gibt ja unterschiedliche Instrumente und alle Instrumente machen Sinn, aber die haben auch spezifische Kriterien und Charakteristika. Und wenn wir dann nicht darüber im Klaren sind, wie sollen dann Konfliktakteure, die ja das wollen, wie sollen sie eigentlich sich orientieren in dieser Landschaft?
Diese Idee sozusagen, die kenne ich auch sozusagen aus meinem Gebiet von Mediation. Und ich habe schon den Eindruck oder würde darauf aufmerksam machen, dieses jahrelang daran arbeiten, deutlich zu machen, was Mediation ist, hat auch ein Versprechen mit abgegeben, dass wenn das so gemacht werden würde, dass das dann auch funktioniert. Und da habe ich den Eindruck, das ist nicht so.
Also ich würde, glaube ich, prinzipiell auch sagen oder würde dir recht geben, Sascha, dass es letzten Endes, würde ich sagen, sind Abkommen daran zu messen, welche Auswirkungen sie für die konfliktbetroffene Gesellschaft oder die konfliktbetroffenen Menschen haben. Aber ich glaube, man sollte, und dafür würde ich plädieren, man sollte nicht nur gucken, wurde das Abkommen geschlossen, sondern auch, hat es einen Effekt on the ground, ne, oder sozusagen auf die Gewaltentwicklung vor Ort und für wie lange?
Stimmt ihr auch zu, auch kurzfristige Stabilisierungsmaßnahmen, ja, so wie Waffenstillstände, natürlich retten sie Leben und auch wenn die Bearbeitung der Konfliktursachen nicht unbedingt danach erfolgt. Auch trotzdem ist es wichtig, humanitäre Korridore zu öffnen, kurzfristige Waffenstillstände auch zu ermöglichen und Menschenleben retten. Klar, natürlich würde ich immer irgendwie dafür sein, aber es ist immer ein Bestandteil eines Prozesses. Es ist nicht losgelöst davon. Ja. Und es gibt natürlich auch die Diskussion innerhalb unseres Feldes, wo auch zunehmend argumentiert wird, dass parteiische Mediatoren, also sogenannte Bias-Mediators, effizienter seien, weil sie mit Druck, Anreizen oder auch notfalls mit Zwang schneller zu einem Deal gelangen. Aber Effizienz ist nicht gleich Frieden. Ein unter Druck ausgehandelter Vertrag ist noch lange keine tragfähige Lösung. Anders verhält es sich bei sogenannten Insider-Mediatoren, also Akteuren aus dem Konfliktkontext selbst. Sie sind nicht neutral im klassischen Sinne, aber ihre Einbindung sind zwangsläufig parteinah und dennoch können sie fair agieren. Nicht durch Distanz, sondern durch eine verantwortungsvolle, transparente und ausgewogene Gestaltung des Prozesses.
ist gut zu hören, dass das Diskussionen sind, also die mir auch als ja schon mit Abstand, ne, also schon auch, würde ich sagen, fast schon externer von Friedensmediation bin ich jetzt nicht in den aktuellen Diskussionen drin. Gut zu hören, dass das einfach, ne, aufgrund der politischen Weltlage thematisiert werden muss. Gerade finde ich ja auch, soweit ich das auch nachverfolgt habe, weil wir mit Deutschland ja einen Akteur haben, der sich für Friedensmediation nun wirklich ins Zeug geworfen hat die letzten Jahre und dort auch jetzt damit zu tun hat, wie verstehen wir uns da, ne? Also wie wollen wir da als Akteur auftreten? Und ihr seid da ja in der Beratung und Unterstützung drin. Wie sind denn für euch da die vielleicht nochmal die wichtigen Punkte, wenn ihr sagt, diese Idee der normenbasierten Friedensmediation und das ist ja auch ein Terminus, der im Alltag mittlerweile häufig gehandhabt wird, ne, dass die normenbasierte Ordnung sich so im Auflösen, ja, begreift. Was sind für euch die markanten Veränderungen, die anstehen für euch als Friedensmediatoren, vielleicht sogar auch als im deutschen Namen agierende Friedensmediatoren?
Also ich habe zwei lose Gedanken dazu. Also das eine ist, dass ich denke, die Veränderungen haben schon lange angefangen und ein Teil dieser Veränderungen betrifft natürlich den deutschen und den europäischen Kontext. Und das hat offensichtlich damit zu tun, dass eben mit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und die veränderte Herangehensweise an Sicherheit im deutschen Kontext. Und dass Sicherheit jetzt vornehmlich und nicht ausschließlich, aber vornehmlich eigentlich mit militärischen Mitteln und mit militärischen Maßnahmen in Zusammenhang gebracht wird. Und das hat Auswirkungen, würde ich sagen, darauf, wie unser Feld gesehen wird in der öffentlichen Wahrnehmung beispielsweise. Also wie zum Beispiel darüber nachgedacht wird, ob Verhandlungen mit Russland sinnvoll sind, ob das irgendwie in jedem Fall eine Instrumentalisierung von Verhandlungen bedeuten muss und auch wie wir sozusagen in der Interaktion mit anderen Akteuren, beispielsweise mit Diplomatinnen, dass wir uns stärker irgendwie, also wir müssen uns dafür nicht rechtfertigen, aber in dem Zusammenhang, aber dass natürlich auch mehr Nachfragen kommen, so, wo seht ihr eigentlich den Impact, wo genau, was sind die Beispiele? So vielleicht auch so ein bisschen, wie du jetzt irgendwie gefragt hast, ne, sind Transaction dies nicht auch irgendwie ein relevantes Mittel? Die Fragen verändern sich und wir müssen an uns anders darauf Bezug nehmen und es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Geberlandschaft. Also es hat ganz konkret Auswirkungen auf die Mittel, die zur Verfügung stehen, wobei ich denke, das ist nicht undiskriminiert und Friedensmediation ist davon nicht vornehmlich betroffen, aber so das größere Feld der zivilen Konfliktbearbeitung und der Friedensarbeit. Lakshmi, willst du was sagen zu dem globaleren Kontext? Das war jetzt hier nur zu Deutschland.
Ergänzend dazu, also wenn ich heute auf die Landschaft der Konfliktlösung blicke, fällt natürlich ein deutlicher Wandel ins Auge, ne? Weg, wie du schon sagtest, weg von einem wertebasierten Ansatz hin zu Transnationalismus und Realpolitik. Und natürlich das liberale Friedensparadigma geprägt von Menschenrechten, Inklusion und andere Werte wie Übergangsjustiz hatte auch viele Schwächen, aber dennoch verfolgte es ein klares Ziel, nachhaltigen Frieden zu schaffen, in dem die Ursachen von Konflikten bearbeitet werden. Heute dominieren natürlich kurzfristige Stabilität und nationale Interessen. Verhandlungsprozesse werden reduziert auf temporäre Waffenstillstände, Gefangenenaustausche und pragmatische Absprachen. Und wie ich schon angedeutet habe, solche Maßnahmen sind unverzichtbar und retten natürlich Leben und jedes gerettete Leben zählt, doch sie bleiben meist unzureichend. Und wenn es darum geht, dauerhafte und gerechte Lösungen zu erreichen, denke ich, wäre es wichtig, da dran zu bleiben. Weil die Gefahr liegt auf der Hand. Ungleichgewichte bleiben dann bestehen. Auch strukturelle Konfliktursachen werden nicht angegangen. Und nachhaltiger Frieden rückt immer in weite Ferne. Deshalb für mich ist es auch entscheidend und deswegen betone ich das auch immer wieder, dass Mediation prinzipiengetreu, unparteiisch und eng natürlich an den Lebensrealitäten der Betroffenen ausgerichtet sein muss, sonst verliert sie auch ihre Wirkung. Aber ja, ihr habt es schon angedeutet, Friedensmediation steht vor einer kritischen Weggabelung. Wir erleben heute eine zunehmend fragmentierte Mediationslandschaft. Es besteht hoher Druck auf Staaten und NGOs, wie schon Carla angedeutet hat, unsere Theory of Change auch zu präzisieren und Nachweis von Wirksamkeit und Effizienz auch zu erbringen. Und auch traditionelle Akteure wie die UN oder die OSZE verlieren immer mehr Einfluss. Auch multilaterale Strukturen leiden unter Vertrauensverlust, Legitimationskrisen. Das ist absolut eine wachsende politische Handlungsunfähigkeit. Ja. Und das Vertrauen in internationale Institutionen nimmt auch spürbar ab. Und regionale Mittelmacht-Mediatoren wie Katar, Ägypten, Saudi-Arabien, Oman, China gewinnen immer mehr an Bedeutung. Und damit kommen auch neue Vermittlungslogiken ins Spiel. Akteure wie China und Russland verfolgen eigene Modelle wie Development First, also Handel zuerst und schauen eher auf Entwicklungsmodelle oder Security First, die häufig staatliche Souveränität, Nicht-Einmischung und Top-Down-Ansätze betonen. Dann gibt es aber natürlich auch wirtschaftliche Einflussnahme, also diese sogenannte Checkbuch-Diplomatie, gezielt wirtschaftliche Druckmittel oder Anreizung eben schafft, um Verhandlungen zu lenken. Zusammenfassend kann man vielleicht irgendwie sagen, dass die internationale Ordnung immer mehr an Bindekraft auch verliert und multilaterale Institutionen an Glaubwürdigkeit, wo Kooperation blockiert ist, dominiert Machtpolitik.
Kann ich noch mal ganz kurz so eine nette Anekdote oder ein Beispiel einbringen zu dem, was Lakshya auch vorhin meinte, dass sich das Verständnis zur Mediation auch verändert oder dass es irgendwie auch sozusagen strittiger wird? Ich war vor ein paar Tagen im Austausch mit einer Mediatorin, die im osteuropäischen Kontext mediiert und auch von dort kommt. Also eine, für uns wäre sie eine Insider-Mediatorin. Und sie hat nicht nur davon berichtet, wie sich eben die Normen verändern in ihrem Kontext, auf die Bezug genommen werden können. Also dass beispielsweise lange Zeit Menschenrechte, also sozusagen als Referenzpunkte innerhalb der Verhandlung sehr, sehr wichtig sind, aber heutzutage das einfach gar kein Anknüpfungspunkt mehr ist, der so geteilt wird, aber dass sich darüber hinaus auch das Verständnis von Mediation verändert, nämlich dass es lange Zeit irgendwie so diesen Konsens gab, okay, oder gerade vielleicht auch in der Verhandlungslogik, man versucht irgendwie Win-Win-Lösungen zu finden oder Situationen zu schaffen. Und dass sie meinte, dass sie bei ihren Gegenübern im Bereich der politischen Mediation feststellt, dass das überhaupt nicht geteilt wird, sondern dass eigentlich die Vorstellung besteht oder auch bestehen kann, dass Verhandlungen eigentlich zu einem Gewinner oder einer Gewinnerin und einem Verlierer und einer Verliererin führen sollten. Und das fand ich sehr interessant, genau, dass es klar ist, wer ist der Gewinner, wer ist der Verlierer.
Und viele Aspekte auch, die ihr jetzt nochmal genannt habt, sind in eurem Aufsatz, auf den ich gerne nochmal hinweise und auch in den Shownotes zeige, ja schon ausgeführt und machen deutlich, das war für mich auch Anlass, euch zu kontaktieren, wie stark das Feld in Bewegung geraten ist. Und ich finde, da sind die Chancen einfach riesig auch oder einfach größer als die Probleme, die das mit sich bringt, dass Mediation so ein bisschen diesen Exklusivitätsstatus verliert und eingebunden wird in die Aktionen der beteiligten Personen. Das hat auch Nachteile. Ich will das gar nicht wegreden oder so, aber ich sehe da die Chancen schon stärker. Und da kann es sein, dass es am Ende vielleicht, und es ist aber völlig offen, tatsächlich einfach eine Verhandlungssituation ist, wo die Konfliktparteien unmittelbar einfach stark kompetitiv agieren und auch doppelbötig und allen drum und dran. Und die Drittpartei, die verhandlungsmitführende Mediationspartei tatsächlich einfach damit umgehen muss und auch eigene Interessen verfolgt, was ich ja finde in der Friedensmediation ja offensichtlich ist, weil das sind ja Konflikte, wo wir ja kaum in so einer zusammengewachsenen Welt kaum noch Mediatoren finden würden, die nicht interessiert sind, dass das beruhigt wird. Und damit offensiv umzugehen und transparent oder zumindest dort direkt, halte ich für die Mediation durchaus für einen glücklichen Umstand als einen problematischen im Ganzen betrachtet.
Vielleicht eine Bemerkung dazu oder ein Gedanke. Also ich glaube, dass Mediatorinnen Interessen oder Drittparteien Interessen haben. Das war schon immer so. Ich glaube, dass Lakshya zu Recht darauf hinweist,
dass das unter Umständen nachhaltige Lösungen behindern kann. Trotzdem haben wir auch diskutiert, dass es trotzdem auch Potenzial hat und dass gegebenenfalls irgendwie das Erreichen eines Waffenstillstandes in jedem Fall für die Betroffenen eine große Errungenschaft sein kann. Ich glaube, was wir vielleicht jetzt noch nicht betont haben, ist, dass durch diese Polarisierung und dadurch, dass im geopolitischen Kontext und dadurch, dass Mediation auch stärker interessengeleitet gedacht wird, gibt es natürlich auch sehr, sehr, sehr viele Staaten, die Mediation für ihre außenpolitischen Interessen einsetzen. Und das führt dazu, dass gegenwärtige Mediationslandschaften oder Kontexte häufig so aussehen, dass es eine unglaubliche Anzahl an Drittparteien gibt, die unterschiedliche Prozesse führen. So beispielsweise im Sudan schätzungsweise 5 formelle Prozesse, wahrscheinlich 10 und mehr offizielle Drittparteien, darunter die UN, die AU, Ägypten, Saudi-Arabien und so weiter. Und dann natürlich auch noch die ganzen informellen Prozesse, die dann reinkommen, um bestimmte Konfliktstakeholders, die vielleicht jetzt noch nicht unmittelbar von den formellen Prozessen adressiert werden, die versuchen dann diese Lücke zu füllen. Und dann gibt es irgendwie verschiedene Ebenen. Und also es ist schon sozusagen ein sehr, sehr komplexes Unterfangen. Und unser Feld, aber da ist es auch nicht anders als jetzt zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit, aber unser Feld ist schon auch stark durch die Herausforderungen der Koordinierung geprägt. Und diese Diskussion führen wir auch schon sehr lange. Also sozusagen, wie koordinieren wir uns besser und stärker? Und das ist, wird natürlich durch die Proliferation der Akteure nicht unbedingt einfacher. Und das ist schon, finde ich, eine sehr, sehr große Herausforderung.
Wenn ich kurz einhaken darf, Sascha.
Also kurz und dann aber auch sozusagen mit dem Abgang, daher gar nicht einhaken. Du hast das Schlusswort fast, Lakshi.
Ich habe das Schlusswort. Das ist aber schwer jetzt. Also ich höre auch immer wieder diesen Einwand, ne, von Kollegen, war es jemals anders? Machtzentrierte oder dealorientierte Ansätze hat es doch schon immer gegeben. Und ja, das stimmt, zumindest würde ich sagen, teilweise. Die Geschichte internationale Konfliktbearbeitung war nie frei von Machtlogiken. Und wir wissen aber auch, dass was klassische Mediation ausmacht, unterscheidet sich auch grundlegend von solchen getriebenen Verhandlungsansätze. Genau da verläuft für mich die entscheidende Trendlinie. Selbst wenn wir die begriffliche Frage einmal beiseite lassen, zeigt sich heute eine qualitative Verschiebung. Also was früher die Ausnahme war, also transaktionale Deals in akuten Krisensituationen, ist zunehmend zur Regel geworden und kurzfristige interessengeleitete Vereinbarungen prägen das Geschehen, während langfristige Perspektiven nachhaltige Friedensgestaltung, also Peacebuilding, systematisch in den Hintergrund treten. Es ist nicht mehr nur ein Spannungsverhältnis, würde ich sagen, zwischen Ideal und Realität. Es ist irgendwo auch eine Verschiebung der Realität selbst.
Damit zeigt sich auch sozusagen in eurem oder auch mediatorisch im Mediationsfeld das, was wir generell als Zeitdiagnose haben, ne? Dass die Sicht wirklich kürzer wird und wir nicht mehr diese, ob Nomen basiert oder das, was wir, womit wir groß geworden sind, dass das noch so läuft, sondern wir sind tatsächlich mitten in einem Strudel und einem Wandel. Ja, das, was wir schlichtweg häufig bei Konfliktparteien erleben, betrifft auch uns selbst. Lakshi, Carla, das war eine gute Idee von mir, euch einzuladen, weil das ein ganz tolles Gespräch war. Vielen Dank, dass ihr Einblick gegeben habt und wirklich nur Einblick, ein ganz umfangreiches Feld. Ich empfehle jedem Kollegen auch den Aufsatz zu lesen, weil der wirklich eine Klarheit hat und eine Vielschichtigkeit dabei behält. Das war wohltuend. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herzlichen Dank dir. Vielen Dank für die Einladung.
Und ich freue mich, wenn ich das in einigen Monaten oder Jahren, wenn wir ein bisschen Abstand wieder zu heute haben und neu drauf gucken können, dann wiederholen kann. Ich drücke euch die Daumen und wünsche euch eine gute Zeit und vor allen Dingen wirklich gute Mediationsprozesse.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Dir auch alles Gute.
Ciao. Mein Gespräch mit Carla Schrammel und Lakshi Vimalaraja zum Thema Friedensmediation und wie sich das Feld in Bewegung befindet. Nicht nur bei den Medianten, sondern auch für Mediatoren ganz neue Fragestellungen sich eröffnen. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback und eine Sternebewertung. Sag deinen Kollegen Bescheid, dass hier gepodcastet wird zur Mediation. Und bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Wagel, dein Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.